Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 2025. Heute diskutieren Thomas Knüver, Founding Partner von K.0, Nils Klammer, Head of Marketing bei Lexus und Henrik Leuendijk, Manager Brand Communication bei Frei Import Services darüber, welche Marketing-Herausforderungen die E-Mobilität mit sich bringt und warum rein rationale Verkaufsargumente allein nicht ausreichen. Viel Spaß beim Zuhören.
Wenn man derzeit auf LinkedIn Reichweite haben möchte, dann muss man was über E-Autos posten. Und zwar am besten entweder, ich liebe mein E-Auto, noch viel fantastischer funktioniert aber. Also ich habe jetzt dieses E-Auto-Thema mal probiert und das war ganz furchtbar. Und ich musste dann 23 Ladesäulen anfahren, bevor ich... Und dann kommen die Kommentarwellen, die für LinkedIn-Reichweite sorgen. Das ist ein hochemotionales Thema. Und über das wollen wir heute sprechen. Und man muss, weil es so hoch emotional ist, muss man immer einen Disclosure machen. Wie ist man denn selbst so verortet? Deshalb, ich fahre seit Dezember 2023 einen Mercedes EQE und mich hat kein Auto mehr seit ungefähr, na so 25 Jahren. Damals hatte ich mir einen Mercedes SLK gekauft. Seitdem hat mich kein Auto mehr so begeistert. Blöderweise scheint das so eine Minoritätenmeinung zu sein. Zumindest wenn wir uns die Zahlen angucken. Der deutsche Automarkt stagniert 2024, 2,8 Millionen Fahrzeuge. Und wenn wir genauer hingucken, dann haben wir nur noch 380.000 verkaufte E-Autos. Das sind 27% weniger als 2023. Der Anteil bei E-Autos fällt von 18,4 auf 13,5%. Und der Antriebsmix 2024 war 35% Benzin, 26% Hybrid, 17 Diesel, E-Autos 13,5 und Plug-in-Hybride 6,8. Ich habe jetzt so ein paar Kommazahlen da mal, bin ich mal drüber weggegangen. Das hat auf LinkedIn auch gepostet Philipp Rasch, der auch einen Newsletter hat zum Thema Autoindustrie. Und ein Social-Media-Dienstleister hat dann darunter zusammengesammelt, was seine Kommentatoren dazu sagten. Und die sagten, es gäbe drei Gründe, warum das so ist. Das eine ist, dass die Medien negativ über E-Autos berichteten, deshalb die öffentliche Wahrnehmung verschoben sei. Dass es andererseits ganz praktische Barrieren gäbe, nämlich hohe Kosten, eine limitierte Reichweite, dann immer noch das Thema, wo lade ich denn wie? Und dass es außerdem in Deutschland diesen wirklich bullshittigen Begriff Technologieoffenheit gibt. Und man deshalb sagt, ja, vielleicht ist das ja doch mit dem E-Auto-Ding nicht so ganz. Und final dazu, Anfang diesen Monats erschien ein Buch, bei dem ich erst leider nur die ersten paar Seiten gelesen habe, das ich aber jetzt schon zur Lektüre empfehlen möchte. Das heißt, es kommt von erstmal Jim Collias, das ist der Autoreporter des Wall Street Journal, und es heißt Inevitable, Inside the Messy, Unstoppable Transition to Electric Vehicles. Und dieser Begriff Inevitable, der kam zeitgleich, ohne dass er das Buch gelesen hat, vom Ford-CEO Mike Farley. Also unausweichbar sind E-Autos, die werden die Zukunft sein. So, und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und damit Sie wissen, wer Sie jetzt die ganze Zeit vollgequatscht hat, mein Name ist Thomas Knüver, ich bin Gründer und einer der beiden Geschäftsführer von K.0. Wir sind eine Digitalberatung in Düsseldorf, die einerseits digitale Strategien entwirft und andererseits Social Media Präsenzen betreibt bis hin zum Personal Branding. Der eine oder andere kennt mich vielleicht noch aus meinem ersten Leben als Journalist. Ich war 14 Jahre lang in der Redaktion Handelsblatt tätig und war der Gründungschefredakteur der Deutschen Wired. Deshalb habe ich mir auch noch so ein paar Hobbys leiste, nämlich ein Blog, das dieses Jahr sein 20-jähriges feiert, namens Indiskretion Ehrensache, einen Food-Podcast namens Völlerei und Leberschmerz und natürlich die goldenen Blogger Deutschlands, ältesten Preis für Social Media und Influencer. So, das wäre jetzt die Vorleistung, und jetzt begrüße ich im Bild zumindest mit einem geilen Hintergrundbild, das sieht super aus, Nils Klammer. Nils Klammer ist der CMO von Lexus Deutschland, Österreich und Schweiz. Für diejenigen, die es nicht wissen, das wär's.
Nein.
Ah, okay, nur Deutschland und Österreich.
Ja.
Zack, im Vorgespräch gleich mal falsch notiert. Lexus ist eine Premium-Marke von Toyota und dort arbeitet Nils seit 17 Jahren. Sein Lebenslauf ist aber so ein bisschen überschrieben mit, ja, so kann es halt passieren, weil eigentlich kommt er aus dem Bereich Grafikdesign, hatte 10 Jahre eine eigene Agentur in Bochum, wurde abgeworben, ist dann bei der Toyota Kreditbank gelandet, 2015 bei Toyota und 2022 auf seiner aktuellen Position. Herzlich willkommen, Nils. Welche Rolle spielen E-Fahrzeuge eigentlich bei euch?
Das ist eine sehr breit gefasste Frage, lieber Thomas. Also E-Fahrzeuge, du meinst jetzt voll elektrische Fahrzeuge, weil wir haben ja nun mal sehr viele Antriebe, die elektrifiziert sind, als Toyota-Konzern. Aber jetzt mal von aus, du meinst jetzt wirklich die Steckerfahrzeuge, ne? Also die haben natürlich eine zudem mehr Bedeutung bei uns, weil wie weit ihr alle mit den CO2-Regularien in der Europäischen Union vertraut seid. Es muss der CO2-Flottenausstoß, also der durchschnittliche Ausstoß von Fahrzeugen in deiner verkauften Flotte unter 95 Gramm CO2 liegen in diesem Jahr. So. Dafür gibt es extreme Strafen, wenn das nicht so ist. Das heißt, das Thema Elektro oder elektrifizierte Antriebe ist eine der drei Säulen oder ergänzt die zwei klassischen Säulen von wegen Umsatz und Profit. Ja, das ist ja das, was ein Unternehmen normalerweise so als Ziel hat. Wir haben jetzt auch, also die gesamte Automobilbranche hat jetzt noch das Ziel CO2-Reduktion und zwar unter Androhung von Strafen. So. Und deshalb ist das Thema elektrifizierte Antriebe extrem, extrem wichtig, weil du wirst so viele Strafen zahlen, dass es sich mehr lohnt, Autos gar nicht zu verkaufen, als die falschen Autos zu verkaufen. So viel zum Thema. Also da führt kein Weg dran vorbei.
Deine Frage, inwieweit wir mit solchen Themen betraut sind, ist natürlich eine wichtige. Und ich habe natürlich eines noch vergessen und das ist das Thema Fragen. Wenn ihr, die ja da draußen an den Internetempfangsgeräten sitzt, eine Frage habt, bitte direkt in den Chat reinschreiben. Wir werden die nicht irgendwie am Ende sammeln, sondern die kommen direkt rein, weil das macht die Diskussion ja lustiger. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne schon mal reinschreiben, ob ihr denn eigentlich in der Autoindustrie tätig seid oder ob ihr jetzt nur interessierte Marketing-Zuhörer seid oder aus welchem Bereich ihr kommt. Weil ich glaube, das ist auch ganz spannend und da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen darüber diskutieren. Henry, dann komme ich nochmal auf eine andere Frage zurück, nämlich, ich habe gerade gesagt, so mancher wird sich fragen, hey, ich habe doch noch nie einen Emil Frey gefahren. Was ist Emil Frey?
Ja, vielen Dank. Ich habe ja Teil der Moderation hören dürfen. Tatsächlich habe ich vor über 30 Jahren bei Fiction Motors angefangen, der Weg gewesen. Und wir haben dann vor einigen Jahren entschieden, wir wurden von Emil Frey übernommen. Emil Frey, einer der größten Einzelhändler in Deutschland, hat ganz viele Autohäuser, Hessengarage, Küstengarage und wie es da so alles gibt. Aber hält sich sehr im Hintergrund. Wir betreiben diese großen Autohäuser. Wir sind von Subaru in Deutschland und Mitsubishi in Deutschland. Bei Mitsubishi arbeite ich bis heute. Aber wir wollten weitere Marken importieren, weil unter anderem auf Elektroautos vielleicht ein Thema in Deutschland sind und wir suchen Leute, die mit ihrem Netzwerk und mit ihrem Know-how Autos importieren können. Und so sind wir gewechselt in die Emil Frey Import Services und haben auch tatsächlich schon die erste neue Marke, GBM heißt sie, mit an den Start gebracht. Deswegen mussten wir eben, weil wir unter dem Namen Mitsubishi schlecht Chinesen importieren konnten, andere Marken, mussten wir eben diese Emil Frey Import Services finden. Jetzt importieren wir aktuell Mitsubishis und GBM, die beiden Produkte
in die Deutschen. Nils, sind Hybridautos so ein Übergangsding oder werden die uns langfristig erhalten bleiben?
Also wir gehen davon aus, dass Hybridfahrzeuge uns schon noch erhalten bleiben, eine Zeit lang. Die Infrastruktur und der Wille der Menschen, auf voll elektrisch zu wechseln oder auf Wasserstoff zu wechseln oder was immer da kommt, wird zeigen, wie lange das noch relevant ist. Ich gehe davon aus, das ist natürlich eine Übergangslösung, weil zumindest will ich jetzt mal vorsichtig sagen, für Europa. Im Rest der Welt weiß ich es nicht, weil die lokalen Gegebenheiten in den unterschiedlichen Ländern sind halt sehr unterschiedlich. Weil wenn du, sag mal, den Finger in die Erde steckst und da kommt Erdöl raus, wirst du dich schwer tun mit Elektrifizierung wahrscheinlich. Über in naher Zukunft, sagen wir es mal so. Der Feind ist CO2. So, das muss in den Griff gekriegt werden. Und zwar natürlich über die gesamte Wertschöpfungskette. So, und wenn du jetzt sagst, ich fahre ein emissionsfreies Fahrzeug, heißt es ja noch lange nicht, das Ding ist emissionsfrei. Es produziert keine lokalen Emissionen. Ja, natürlich. Ne? Das heißt, das E-Fahrzeug ist ein oder die Elektrifizierung ist ein Teil der gesamten Wertschöpfungskette von Mobilität. So, und die gesamte Kette muss auf null CO2 runterkommen. Und das heißt dann, um konkret eine Frage zu beantworten, das muss alles CO2-frei werden und dementsprechend ist jeder Verbrenner irgendwann vom Aussterben bedroht, egal in welcher Form.
Henrik, wie siehst du das?
Ich glaube, dass diese Hybriden, und ich hoffe, mein Ton ist jetzt auch besser, dass diese Hybriden tatsächlich eine Übergangstechnologie sind. So wurden sie auch eigentlich immer, wenn man ganz ehrlich war, gehandelt bei uns in den Unternehmen. Sie sollten diese Reichweitenangst nehmen, ne, diese Batterieangst nehmen. Und ich glaube, diese Funktion erfüllen sie immer noch ganz gut und haben sie ganz gut erfüllt. Wir haben 2014, wenn ich mich richtig erinnere, den Outlander Plug-in-Hybrid, erste Hybrid-SUV der Welt eingeführt in Deutschland. Und vielleicht lenke ich auch schon so ein bisschen Richtung des Themas. Da hatten wir auch recht emotionale Spots gemacht, weil wir wussten, dass wir ein Technikthema erklären müssen. Aber uns war klar, dass es rein über die Ratio nicht funktioniert. Es ist kein rationales Thema an sich. Und es ist sehr schwierig auch in diesem Prozess gewesen. Der Deutsche will das rational rechnen können. Was kostet der Strom? Was kostet das Auto? Dann lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Ja? Dann hat man das mit den Dienstwagensachen. Das ist mir, ich habe jetzt einen Dienstwagen, nur 0,5%, dann fahre ich den und das Kabel ist mir auch egal, weil mein Arbeitgeber zahlt nur die Tankkarte und nicht den Strom. Also waren ganz viele Hürden im Weg, waren ein weiter Weg und ein langer Weg, der, glaube ich, auch noch immer nicht ganz beendet ist. Aber wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Und es ist nicht mehr eine rein rationale Geschichte. Die muss man beleuchten, die rationale Seite. Die müssen wir auch, glaube ich, hinten raus im Funnel irgendwann aufnehmen und erklären. Aber ganz vorne sind wir eigentlich beim eher emotionalen Thema zu sagen, wir brauchen da einen Wechsel. Wir wissen, und auch hier, wir sind hier in der Marketingrunde und wir wissen, dass Kunden prinzipiell gar nicht eine so mega hohe Zahlungsbereitschaft für Nachhaltigkeit haben. Das kreuzt man total gerne an in so Umfragen, aber wenn es dann heißt, mach mal das Portemonnaie auf, es geht um die Umwelt und um dein Leben, dann wird das Portemonnaie ziemlich klein plötzlich. Also das Kleingeldfach ja, aber die Scheine, puh. Und von daher, ich glaube, dass diese Hybride uns wirklich helfen, diese Technik weiter zu erklären und weiter voranzutreiben. Aber auf lange Sicht wird das nicht Bestand haben, weil der Nils hat es schon erklärt, wenn wir mit den CO2-Geschichten runter wollen, geht das nicht mit fossilen Brennstoffen. So einfach ist die Geschichte. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Und auch hier, wer kein Elektroauto fährt oder kein Plug-in-Hybrid, dem ist erstmal primär nicht so bewusst, wie kompliziert das sein kann. Das klingt jetzt auch wieder so, das ist nicht dann kompliziert, ne? Hast ein Auto, Steckdose, gut ist. Aber es ist eben viel, viel komplizierter. Das merkt man, wenn man selbst seinen ersten Elektrowagen hat, dann muss man irgendwie so wie, ich brauche eine Ladekarte und es gibt verschiedene Kabel und es gibt verschiedene Steckertypen. Und da hatten wir auch relativ früh das Wir-kümmern-uns-Versprechen entwickelt. Und haben den Kunden gesagt, wenn du zu uns kommst, dann geben wir dir nicht nur ein Auto und machen so eine Stunde lang Blumenstrauß und Sekt, sondern eben, wir erklären dir, da kommen jetzt Themen auf dich zu, die wir vorher mit dir gemeinsam lösen, wie du eine Wallbox daheim aufgehängt bekommst und wer die überhaupt installiert, das macht gar nicht jeder Elektriker, wie du eine Ladekarte bekommst mit einem Tarif, wo du nicht bei jeder Ladesäule dein Handy auspackst und anfängst zu rechnen, wenn ich hier so und so lang stehe, was kostet mich das? Also all diese Probleme haben wir versucht, in diesem Wir-kümmern-uns-Versprechen aufzunehmen und den Kunden ein bisschen die Angst zu nehmen oder auch die Enttäuschung, wenn das erste Mal in die Situation kommt. wie kompliziert diese Elektromobilität doch sein kann.
Das ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Es ist gerade rausgekommen, von Deloitte, die Global Automotive Consumer Study, also eine weltweite Studie zum Thema Auto. Vielen Dank übrigens für den Hinweis an Markus Meyer von Storypark, der mich vorhin angeschrieben hat. Und diese Studie sagt, die Hälfte aller Verbraucher haben immer noch Reichweitenangst, obwohl das durchschnittliche Elektroauto täglich weniger als 100 Kilometer fährt. Nils, braucht die Branche vielleicht mehr Category-Marketing, um solche Fragen überhaupt erstmal zu klären?
Auf jeden Fall, ne? Das ist auch eine Frage, hast du, glaube ich, einleitend gesagt, von Presse natürlich, ne? Die über sowas aufklären sollte, meiner Meinung nach, weil du als Hersteller natürlich auch eine Aufklärungspflicht hast, so wie Hendrik auch sagt, und das nehmen wir uns natürlich auch an. Aber ich weiß ganz persönlich aus den Anfangszeiten von den Vollhybriden, die wir seit 93 haben, dass das quasi, wenn du das als Hersteller versuchst, ein fast unmögliches Unterfangen ist, weil du eine Insel in einem großen Teich bist, wo noch andere Beteiligte mitschwimmen, ne? Weil die Thematik ist so komplex, wie Hendrik schon sagt, da kannst du nicht die eine Frage beantworten, sondern es ist eine, wie soll ich das sagen? Ja, mit Marketing kannst du da natürlich was tun, es wird aber nicht die Lösung sein, sagen wir es mal so.
Was wäre die Lösung? Also stärkere Medienarbeit, um das stärker in die Öffentlichkeit zu kriegen?
Einmal das, natürlich. Und du musst natürlich erstmal die Menschen dazu kriegen, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Das ist ja der Punkt. Ja. Ich glaube, wir sind gerade in so einem Stadium, wo sich die Menschen, die sich aus ihrem Mindset heraus dafür interessieren, so wie du jetzt zum Beispiel, ne, du sagst, fährst seit 2 Jahren elektrisch, bist du einer der absoluten Pioniere und der gesagt hat, ist mir jetzt scheißegal, ob das ein bisschen komplizierter wird und ob ich zwischendurch nochmal anhalten muss und laden muss. Ich mache das jetzt einfach, weil ich finde es geil. So. Das ist aber nicht die Mehrheit der Menschen, ne? So, weil das ist natürlich mit Aufwand verbunden, höhere Kosten und du musst andere Fahrgewohnheiten entwickeln und so weiter und so weiter. Du musst dich mit neuer Technologie beschäftigen, du musst Software nutzen, die du vorher nicht benutzt hast und so weiter und so weiter. Und solange es diese Hürden gibt, also diese Fragestellung, ne, von wegen höhere Preise in Ladeinfrastruktur, was kriege ich an Support, wie funktioniert das, musst du die Leute erstmal da reinkriegen, diesen Mindset, sich überhaupt damit beschäftigen zu wollen. Das heißt, du bist oben am Funnel, musst du anders agieren als unten im Funnel oder und auch dazwischen, ne? Weil deine Informationsreise, nenne ich sie mal, ne, also die Information Journey ist auch für Elektro gleich, ne? Du musst erstmal da überhaupt Verständnis für entwickeln, du musst dich damit beschäftigen wollen, du tauchst dann irgendwie da ein oder musst natürlich Antworten finden, Logo, ja. Und dann wirst du immer näher zum Kauf und zur wirklichen Beschäftigung. Damit kaufe ich mir das jetzt wirklich. Da wirst du immer näher rücken.
In diesem Zwang fand ich meine Beobachtung, also ich bin 2023 bin ich alles Probe gefahren, was bei 3 nicht in der Garage war. Und habe mich halt natürlich auch intensiver beschäftigt, weil es schlicht und ergreifend mein Leasingvertrag auslief. Was ich spannend fand, war, wir stehen hier also auch für Content-Marketing und da war verdammt wenig Content. Also ich war eigentlich überrascht, wie unemotional Automarketing geworden ist. Das betrifft auch E-Autos, aber auch andere. Das geht sogar so weit, dass beispielsweise Volkswagen für seinen T-Roc so wenig Inhalt auf der Homepage hat, dass die sich die Top-Platzierung bei Google kaufen müssen, weil sie halt noch nicht mal die Nummer 1 native Platzierung hinkriegen. Da steht auch nichts auf der Seite. Ist das jetzt eine rein subjektive Beobachtung von mir oder ist tatsächlich die Emotion aus dem Automobilmarketing ein Stück weit gewichen?
Also ich, wenn ich da kurz darauf antworten darf, ich glaube, es gibt gerade einen sehr starken Trend Richtung Emotionalisierung, weil du wirst in naher Zukunft die Situation haben, dass jede Marke Elektro hat. Ja, und du weißt auch, dass die Leistung, die in diesen Elektroautos steckt, mehr oder weniger identisch sind. Ja, der eine kann in 18 Minuten auf 80% laden, der andere in 25 Minuten. Ja, okay, ne? Aber die das, wofür das Auto da ist, sprich, es bringt mich von A nach B, das wird sehr austauschbar sein. So, noch austauschbar als bei diesen ganzen Verbrennern, 6-Zylinder, 8-Zylinder, keine Ahnung, ne? So. Das heißt, es kommen ganz andere Werte auf den Tisch, ja? Das heißt also Markenwerte, ja? Und vor allen Dingen auch Dinge, an die du heute noch gar nicht denkst, nämlich, ich sag mal, Dinge, die ein Software-Developed Vehicle kann, also sprich ein Auto, was gar nicht mehr um den Motor herum gebaut ist, sondern quasi um die Anwendung herum gebaut ist, die du quasi brauchst, wenn du damit unterwegs bist und wo das Auto dir auch dann gar nicht mehr als Auto was Gutes tut, sondern vielleicht noch weiter darüber hinaus, ne? Weil es halt technologisch und KI-mäßig und womöglich ist. So, und deshalb glaube ich, muss man das auch wirklich neu denken. Ne? Deshalb ist das Thema auch wirklich super, super spannend. Die Automobilbranche ist sicherlich nicht die schnellste. Und ich glaube, das wird sich dahin entwickeln. Aber wenn du dir das mal anguckst, also wir emotionalisieren unsere Marke auch gerade, damit sie in Zukunft auch einen Unterschied macht, ja. Du verfängst dich aber super schnell in diese technologischen Sachen, weil du willst sie auch erklären. Ja, aber du darfst auf gar keinen Fall den Fehler machen, da nur auf diesen, als Informationsgeber zu sein, weil alle geben im Prinzip die gleichen Informationen. Und das ist als Marke nicht gut.
Greif das mal auf an der Stelle. Also wir hatten das erste voll elektrische Auto der Welt. Das war dieser sogenannte iMEV, wurde dann umgenannt in Electric Vehicle. Konnten wir aufgrund dessen, dass wir sehr klein sind als Marke, überhaupt nicht in den Markt reindrücken. Ne? Da brauchst du Power für. Wir hatten dann diesen Plug-in-Hybrid, den Outlander, der jetzt gerade wieder neu gelauncht wird. Aber tatsächlich ein schwieriges Thema. Und jetzt kommt genau der Punkt, was Nils sagt. Wir müssen die Leute auf der einen Seite emotional abholen, ihnen auch sagen, was das für einen Spaß macht, so ein Auto zu fahren, dieses Erlebnis, sich dabei trotzdem auch gut zu fühlen, dass man nachhaltig agiert. Aber im Umkehrschluss gibt es halt viel Erklärungsbedarf. Und das ist dieser Spagat, den du gehen musst, wenn wir uns die aktuelle Kommunikation auch der Mitbewerber anschauen, der Marktbegleiter, die ist relativ emotional gehalten. Also man hat sich verabschiedet von dem reinen Erklärbär-Werbekram. Das ist auch nicht das, was Menschen in der Werbung, glaube ich, wollen. Ne? Also du gibst einen Benefit mit, du versuchst es über einen Preis. Wir wissen, dass dieser Markt eingebrochen ist aufgrund der fehlenden Subventionierung durch den Staat, der hier einfach das komplette Thema verschoben hat. Wir wissen, dass wir aktuell eine sehr starke Kaufzurückhaltung haben, auch weil die Leute wieder auf eine Förderung warten. Wir hoffen, dass da ein bisschen die Handbremse wieder gelöst wird, aber keiner gibt jetzt natürlich das Geld aus, außer er hat ein Firmenleasing und danach erfährt er, dass er 2, 3, 4, 5.000 Euro hätte noch bekommen können. In der Sache haben wir diese beiden Themen, der Fahrspaß, den du selber erlebst, wenn du so ein Elektroauto fährst oder ein teilelektrisches, die Sparsamkeit bei den Mild Hybrids und Hybrids, die du an den Tag legen kannst, gerade im Stadtbetrieb, wo dieses Kaltstartverhalten unfassbar viel Sprit frisst und Abnutzung. Und das kann man, glaube ich, schwer nur in Werbung verpacken. Das muss man so auch ein bisschen erleben. Also wir müssen es schaffen, die Leute ins Autohaus zu ziehen. Aber alles in allem, es ist eine gute Entwicklung zu sehen. Die Ladeinfrastruktur wird besser. Es spielt uns viel in die Karten, was die Zeit betrifft. Alle Hersteller ziehen nach. Hast du gerade nochmal gesagt, Nils, wir haben ja angefangen, da haben die auf der IAA, haben die schnell ein Kabel in den Kofferraum geklemmt, weil sie kein Elektroauto hatten, ja, vollkommen den Trend verpennt, die Großen, und sind jetzt eilig nachgezogen, haben dann um ein Verbrennerauto Batterien gebaut. Und heute reden wir von Born Electric, also dass Autos komplett elektrisch, wie der Aura 03, komplett elektrisch entwickelt werden. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das sehen wir auch bei einem, glaube ich, sehr emotionalen Produkt wie dem Tesla. Die haben ein rein elektrisches Auto erschaffen, was softwaremäßig total überzeugt, was einem es ermöglicht, eine Fahrt von hier nach Usedom, also von Frankfurt nach Usedom zu planen. Und das Auto rechnet, du musst hier 3 Minuten laden und da 5. Und diese Supercharger sind eigentlich immer frei, weil sie halt super schnell sind. Also du kommst gut ran und damit fährst du smooth von hier nach Usedom, ohne dass du dich kaputt rechnest und irgendwelche Freizeitparks einbuchen musst. Ja. Also das entwickelt sich sehr gut alles in eine Richtung, der wir auch, glaube ich, alle folgen werden, um daraus ein schönes Fahrerlebnis zu machen. Ganz am Ende reden wir über eine Riesentransformation natürlich im Autogeschäft. Wir müssen verstehen und akzeptieren, dass sich der Automobilhandel wandelt. Wir haben plötzlich ganz andere Werkstattintervalle bei den Inspektionen, weil diese Fahrzeuge viel verschleißfreier fahren, weil sie durch die Rekuperation die Bremsen weniger abnutzen etc. pp., weniger Ölwechsel und so weiter. Das heißt, wir müssen auch diesen Handel jetzt weiterentwickeln, weil in der Form werden die nicht mehr überleben können, alle zusammen, weil einfach die Kunden viel seltener reinkommen, weniger Umsatz. Also da müssen auch Zusatzgeschäfte generiert werden und wir müssen Händler rausfinden, die es schaffen, diesen Weg mitzugehen, weil das eben technisch ist, erklärungsbedürftig ist, aufwendig ist und monetär schwieriger wird.
Glaube ich, sehr spannendes Thema. Eine Erzählung aus unserem Büroleben. Vor wenigen Wochen klingelte es bei uns an der Tür und da stand eine sehr sympathische, dynamische Dame und sagte, ich komme von BMW. Und die haben eine Art Firmensonderbetreuung. Also wir haben jetzt ihre Karte und wenn wir von BMW was wollen, egal ob wir jetzt ein neues Auto haben wollen, mein Geschäftspartner fährt bereits einen elektrischen BMW, da sagt sie, ich komme auch schneller an Termine dran. Fand ich sehr spannend, wird aber tatsächlich auch wenig kommuniziert. Gibt es bei euch ähnliche innovative Modelle der Kundenbetreuung, die ja, wenn wir ehrlich sind, den Händlern ein bisschen umgehen?
Also fangen wir bei uns an, sowohl bei Mitsubishi als auch bei GWM. Wir wissen, dass wir einen Firmenkundenanteil haben. Der ist aber nicht so exorbitant hoch wie bei den deutschen Herstellern. Es fängt ja damit an, dass die deutschen Hersteller ja auch teilweise preislich ganz andere Wege gehen können. Was unsere B2B-Kommunikation auszeichnet, ist, glaube ich, eher diese Individualität. Und wir sind gerade in den kleinen Flotten unfassbar gut vertreten, weil man eine Rundumbetreuung bei uns kriegen kann, eine sehr persönliche Betreuung kriegen kann und dementsprechend die Leute sich sehr gut bei uns aufgehoben fühlen. Von daher, wir kommen sehr gut mit diesem Flottengeschäft zurecht. Wir würden da sicherlich gerne vom Kuchen mehr abhaben, aber das schaffen wir eigentlich, indem wir langsam wachsen und mit diesen mittelständigen und kleinen Unternehmen ein sehr gutes Geschäftsverhältnis haben, was eigentlich schon genauso persönlich ist, wie du es gerade beschrieben hast, wenn der BMW klingelt.
Wie sieht es bei euch?
Also bei uns ist, wir folgen da sehr klar unserer Markenstrategie, die heißt Making Luxury Personal. Das heißt also, der persönliche Kontakt ist das, was du bei Lexus erlebst. Und das ist auch das, was die Strategie nach wie vor ist. Ja. Das Wichtigste in dem Zusammenhang ist, egal ob gewerblich oder privat, ist die Beratungskompetenz, die, das hat Hendrik gerade auch schon gesagt, die beim Handel, also bei dem, mit dem du dann letztendlich sprichst, persönlich, muss halt vorhanden sein. Der Handel muss halt genau die Erfahrung haben, um Fragen, Skepsis und Vorurteile beantworten oder zu entkräften zu können. So, und da geht unser Handel alle Wege, ne? Also das Credo da ist, es gibt jetzt nicht den Live-Beratungstermin für alle. Ja, weil wir festgestellt haben in vielen Tests in den letzten Jahren, das wollen nicht alle, das wollen wenige, also bieten wir das an, aber es gibt keinen Königsweg, ja, sondern es ist wirklich super individuell, es gibt verschiedenste Kanäle und die werden je nach, sag mal, Zielgruppenbedürfnis oder Bedürfnis des Einzelnen bedient. Ja, das ist halt klar, das ist bei Mitsubishi nicht anders. Wir sind beides kleine Marken, ja. Wir müssen nicht uns um die Riesenmasse kümmern. Und das ist halt dann der Vorteil, den die Menschen schätzen, dass nicht plötzlich irgendein Berater bei dir klingelt und sagt, so, wenn du ein Problem hast, ruf mich an, sondern du kennst diese Menschen.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Wir haben jetzt Halbzeit und leider noch gar keine Frage reinbekommen. Deshalb der Appell an euch, liebe Zuschauenden, Zuschauerinnen und Zuschauer, alle drei. Bitte schreibt doch das, was ihr wissen möchtet, in den Chat und wir nehmen euch dann direkt rein. Machen wir auch mal einen kleinen Themenschwenk, und zwar in Richtung der Marketinginstrumente, die ihr verwendet. Wir haben jetzt, du hast jetzt schon gerade gesagt, Kanäle. Welches sind denn die für euch derzeit die wichtigsten Marketinginstrumente beim Thema Elektroautos?
Wir haben das sehr stark, das möchte ich wirklich betonen, Full Funnel, wie man so schön sagt, verankert. Ja. Also da wir ja nicht nur Elektroautos verkaufen, sondern nur einen bestimmten Anteil, ist erstmal im oberen Funnel die erste Wahl Social Media. Also die Social Kanäle sind momentan zur Markenbildung die Hauptkanäle, die wir verwenden. Hinzu kommen Pressearbeit, nach wie vor sehr, sehr klassisch, aber natürlich da in Verbundenheit mit klar ein paar Influencern, die wir haben, Markenbotschaftern, die wir haben. Und das steht aber erstmal für die Gesamtmarke, ja, für die Emotionalisierung der Marke. Und dann kommst du darunter in quasi in die Automobilebene, wo du sagst, okay, jetzt wie rede ich mal konkret Automobile. So, und da bist du als kleine Marke, muss ich ja jetzt auch klar nochmal sagen, nicht gut unterwegs, wenn du jetzt den großen Rundumschlag machst und sagst, ich möchte Leute finden, die sich für BEV, also sprich für vollelektrisch interessieren, sondern wir versuchen, die Menschen zu finden, die das sehr gezielt tun. Ja, das heißt also auch hier super, ein super enges Targeting aufsetzen und vor allen Dingen super enges Retargeting aufsetzen, sodass wir Menschen finden, die ja etwas tiefer im Funnel sind und sich schon beschäftigen mit der ganzen Thematik. Ja, weil, wie gesagt, wir sind zu klein, um jetzt den großen Aufschlag zu machen und sagen, Out-of-Home-Kampagne, wir haben jetzt den neuen, RZ, Lexus RZ, guck doch mal, und wir haben Streuverlust von, weiß ich nicht, das funktioniert.
Also, das bringt es auf den Punkt. Das liegt auch an der Masse, die du zur Verfügung hast, also in Euro. Ganz klassisch. Also wir müssen da auch, wir fangen mal bei zwei Themen an. Also das erste Thema ist überhaupt die Zielgruppe. Wir hätten ja gerne alle 30-jährige Hipster, die 100.000 Euro im Jahr verdienen, unsere Autos fahren. Aber so ist halt die Realität nicht. Ne? Wir haben im deutschen Automarkt einen hochkompetitiven Markt. Wir haben einen unfassbar gut funktionierenden Gebrauchtwagenmarkt, der dann noch mit irgendwelchen Vorführwagen und sonstigen Sachen geflutet wird. Das heißt, der Neuwagen per se über die Masse hinweg, die Ausnahmen gibt es immer, das wissen wir alle, ist halt, der Neuwagenverkauf ist einfach älter. Ne? Also wir reden von 40 und weit oben drüber. Von daher müssen wir sehen, wen wollen wir eigentlich wo erreichen. Und dann ist es doch im Endeffekt, dafür sind wir hier in der Expertenrunde, der Funnel wandelt sich, die Medien wandeln sich, aber in der Sache ist das alles noch relativ klassische Handwerksarbeit. Also wenn wir hier einen Launch wie jetzt vom neuen Auto in der Plug-in-Hybrid haben, dann gehen wir auch mal auf ein Plakat, weil das Auto einfach gesehen werden muss und toll dasteht. Ansonsten arbeiten wir mehr digital als früher, aber dürfen nicht vergessen, dass ein 55-, 60-Jähriger nicht den ganzen Tag nur auf Netflix hängt und nicht nur in Insta oder TikTok, ne, sondern da gibt's andere Medien und Kanäle, die wir nicht vernachlässigen dürfen, um unsere Zielgruppe zu erreichen. Das heißt, schlussendlich, in der Breite stellen wir die Marke genauso wie Lexus und andere breit auf. Und dann schauen wir produktbezogen, dass wir im Funnel so weit wie möglich unten angreifen können. Wenn die sich dann schon generell einig sind, dass sie irgendwas Teil- oder Vollelektrisches wollen und auf die Suche gehen, dass wir dort eben auch mit in Erscheinung treten und sagen, Mensch, denk mal über eine Alternative nach. Da haben wir dann auch als kleine Marken immer das Problem, dass bei den Flotten-Policies eben manchmal unsere Marken gar nicht auftauchen, dass da eben nur die klassisch großen VWs, BMWs und wie sie heißen drin sind. Das hat sich über die Jahre leicht geändert und hat eine Richtung, die uns gut gefällt, dass man da sich breiter aufstellt und den Leuten mehr Auswahlmöglichkeiten gibt, was am Ende finanziell nicht unattraktiv sein kann. Aber alles in allem müssen wir da in dem Markt uns gar nicht so groß rumschlagen, weil da sind die Grenzen gesetzt für die B2B-Kunden.
Wir haben eine Teilnehmerfrage reinbekommen.
Lass uns verlieren.
Genau. Seht ihr Unterschiede im Kaufentscheidungsprozess bei E-Autos im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen? Und wie geht ihr mit den teilweise ja sehr langen Kundenlebenszyklen um? Ich kaufe mir als Privatperson in der Regel ja nicht alle 2 bis 5 Jahre ein neues Auto-Leasing, ausgeschlossen.
Korrekt. Würde ich kurz darauf antworten. Also ja, natürlich sehen wir Unterschiede im Kaufentscheidungsprozess. Wir machen das vor allen Dingen daran fest, dass wir uns angeguckt haben, welche Kundenbedürfnisse gibt es in unterschiedlichen Segmenten. Also während du, weil wenn du noch normale Verbrenner verkaufst und du kaufst dir das ein Auto einer bestimmten Marke, dann ist es meistens so, dass du dir die Größe aussuchst. Ja, du hast unterschiedliche Bedürfnisse in Sachen Größe. Du brauchst mehr Platz oder du willst spritziger unterwegs sein oder Stadt, keine Ahnung. Wenn du aber Elektro kaufst, dann haben wir festgestellt, dass die Bedürfnisse pro Segment doch sehr unterschiedlich sind. Also geh jetzt mal in das Segment, da kleinere Fahrzeuge, also vielleicht B-Segment oder vielleicht auch noch C-Segment, da haben wir festgestellt, da kommt es sehr stark auf Lifestyle an. Ja, also das heißt, elektrisch fahren ist dort eher Lifestyle. Ja, so wenn du ein bisschen größer gehst, sprich C, D-Segment, ne, dann wird es eher technisch. Ja, die Leute sind, die entscheiden sich dann eher aufgrund von Messwerten. Ja, und wenn du dann noch größer wirst, sprich so in den größeren Fahrzeugen, ne, E-Segment, dann wirst du dann gehst du sehr stark auf Marke. Dann interessiert dich in erster Linie, in welcher Marke du sitzt. Prestige, ne, so gerade im Premium-Bereich. Also ich muss dazu sagen, das sind alles Erkenntnisse aus dem Premium-Segment. Na, vielleicht kann Hendrik ja noch was dazu sagen, wie das im Volumenbereich ist.
Und ja, wir haben ja zum einen durch unser Händlernetz sind wir ein bisschen reglementiert, ne? Aber ein Riesenvorteil, denke, das ist beim Nils auch ähnlich. Die Händler, die wir haben, die haben eine unfassbar gute Bindung in dem Bereich, wo sie sitzen. Dort bearbeiten sie ihren Markt sehr, sehr gut und sehr sauber. Und da haben wir einen Teil der Kunden, die tatsächlich händlerbezogen kaufen. Ne? Also die sagen, okay, ich brauche ein neues Auto und der Schosch bei uns im Ort, der hat das Autohaus und der hat Mitsubishi oder Lexus oder GWM oder wen auch immer und da geht man dahin. Die haben eine gute Bindung zu ihrer Kundschaft. Und dann bedient sich der Kunde aus dem Portfolio, was er hat, weil das so ist. Wenn wir versuchen zu überzeugen, dann schaffen wir das bei uns kleineren Marken nur eben mit diesem Überraschungseffekt, ne? Dass man sagt, boah, so ein Way 05, Respekt, über 150 Kilometer Batteriereichweite, das ist ja stark, ja, das hätte ich ja nicht gedacht. Und dann noch hier die Qualität, habe ich vom Chinesen nicht erwartet, boom, ja, das ist super für den Preis. Dann schaffen wir es zu überzeugen, aber dann brauchen wir auch Menschen, die dann es schaffen, das auch nach außen zu vertreten, weil überall, wo du vorfährst, wirst du natürlich gefragt, was ist denn das für ein Auto, wo kommt der her? Ne, also da gibt es dann immer ganz viele Fragen, was bei einem BMW oder VW nicht auftaucht. Da fährst du halt Mainstream, das kennt man, da weiß man Bescheid. Also von daher, die Händler haben da eine andere Arbeit zu leisten tatsächlich. Die können das auf der einen Seite über die persönliche Schiene sehr gut überzeugen und auf der anderen Seite muss dann das Produkt diese Leistung erbringen, dass man sich von der Masse abhebt und trotzdem eine unfassbar gute Qualität bekommt für den Preis. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist da oft sehr, sehr gut im Verhältnis zu den Wettbewerbern. So vielleicht grob umrissen.
Wir haben ja mit E-Autos auch wieder eine Rückkehr zum CW-Wert, sag ich mal. Der war ja nicht unbedingt egal, aber war halt ein bisschen sekundär geworden gefühlt. Und viele sagen, dass E-Autos eigentlich immer gleich aussehen. Gerade der kleine Ora ist dann so ein Gegenentwurf. Der ist ja für mich der Golden Retriever-Welpe unter den E-Autos. Man will ihn sofort knuddeln. Inwieweit ist denn Emotionalität im Design noch ein Thema?
Ja, wir haben ja beim Design, glaube ich, generell so eine Austauschbarkeit erreicht, ne? Mal über alles hinweg gesehen. Es gibt Unterschiede natürlich, ganz klar. Aber in der Sache, weil du es so schön sagst, der CW-Wert hat uns erstmal alle in eine Richtung gedrängt, die wir so ganz nie verlassen haben. Und gerade weil du es so schön in Aura 03 erwähnst, das ist halt ein City-Flitzer, ne? Der kann dann auch mal ein bisschen mehr Form haben und ein bisschen knuffiger aussehen, weil er eben nicht tagtäglich über die Autobahn von München nach Hamburg geprügelt wird. Und damit kann man eben diesem Auto diesen schönen, identischen Look geben. Ne? Wenn du einen Euro 07 hast, der dann schon wieder in seinem wunderbaren stromlinienförmigen Design daherkommt, da wird es dann schon wieder ein bisschen austauschbarer und dann bedarf es wieder dem zweiten Blick, um da eine Unterschiedlichkeit herzustellen.
Ich glaube aber, dass das Thema Design unverändert ist. Ja, die Menschen kaufen Autos oder Dinge, sagen wir mal so, Dinge, die sie mögen. Ja, natürlich wird's, denn je preissensibler du unterwegs bist, desto mehr bist du bereit, Kompromisse zu machen. Ja. Weil du dann halt sagst, okay, die Farbe ist vielleicht nicht ganz so toll oder das Design ist ganz so toll, aber Preis-Leistung finde ich jetzt mega. Aber je höher du in den Segmenten kommst, also sprich, je hochpreisiger es wird, desto mehr ist alles, was du anfassen und sehen kannst, extrem wichtig. Nach wie vor, also wir sind Menschen, ja, wir sind ja keine Maschinen, die irgendwann sagen, ja, oh, jetzt haben wir hier ein Auto, hängt von A nach B, wie es aussieht, ist mir wurscht. Es geht nach wie vor um Prestige, um Image, um Identifikation, definitiv. Und wenn, ne, ihr wisst alle, wie Designs funktionieren, ja, wenn sich alle angeglichen haben, dann kommt die nächste Epoche, dann driften alle wieder auseinander, weil sie gemerkt haben, oh, jetzt sind wir alle austauschbar, jetzt müssen wir wieder mal ein bisschen Kante zeigen. Ja, es gibt ja diese Wellen. Das ist halt einfach eine Gesetzmäßigkeit, glaube ich, die auch da Gültigkeit hat.
Ich glaube, um da noch anzufügen, mal ganz kurz wieder erden, ne? Wir reden über die zweiteuerste Anschaffung im durchschnittlichen Leben. Ja, nicht bei jedem und immer, aber im Normalfall kaufst du das Haus, das ist ein Hauch teurer mittlerweile, und dann kommt das Auto als Neuwagen, ja, wenn wir über den klassischen Neuwagen reden. Das ist viel, viel Geld. Und es ist auch egal, ob du dir im Luxusbereich was kaufst, weil du das Geld hast, musst du es trotzdem hart verdienen, hast mehr davon, aber trotzdem ist es dann teuer für dich. Und wenn jemand im Volumenbereich dann sich seinen Mitsubishi Outlander kauft, dafür hat er auch hart gearbeitet. Für ihn ist das auch viel Geld im Verhältnis gesehen. Und dann guckst du natürlich schon genau hin, was kostet mich das, was bekomme ich dafür? Und dann willst du, das geht nicht ganz ohne Emotion, ne? Also da kaufst du ja, da gibst du unfassbar viel Geld aus, um dein erstes eigenes Auto zu haben, wo noch keiner drin rumgelümmelt ist, keine Schuppen irgendwo auf dem Armaturenbrett, sondern das ist dein Auto, das riecht neu, das hat so einen eigenen Touch. Und du darfst als Erster damit, außer der Mann vom Transportservice, darfst du dann endlich fahren. Und das ist emotional. Ja, da gibt's gar nichts. Wer das abholt, der freut sich. Da ist Adrenalin da, da ist alles da. Ne? Endorphine, was dazugehört.
Geht ja so ein bisschen Richtung den zweiten Teil der Frage. Ne? Wie geht ihr mit diesen langen Kauf- oder Kaufzyklen um? Ja, das ist etwas, was... mit denen wir, das ist unser Business, ne? Also wir sind jetzt kein FMCG-Markt, ne, wo es halt um Umsätze in Stundentakt geht, sondern das ist unser Business, ja, dass die Leute sich alle Jahre, sag ich mal, neue Autos kaufen. Die Mechaniken, die Leasinglaufzeiten auf 2 Jahre zu setzen, wollen wir natürlich die Sachen verkürzen und natürlich die Menschen im Zyklus halten. Das heißt, du machst, also natürlich versuchst du dann ein Leasingvertrag bei deiner Hausbank, also bei deiner Captive zu machen, bei deiner eigenen Bank zu machen, dass es in deinem Zugriff bleibt, ne, der Kunde. Das heißt also, Kundenbindung ist extrem wichtig. Wir haben natürlich dezidierte CRM-Programme dafür. Und der lange Entscheidungsprozess, ja, den musst du natürlich insofern berücksichtigen, als dass du längere Journeys hast. Das heißt, die Journeys müssen auf einer längerfristigen, sag ich mal, Zeitskala choreografiert werden, wenn ich das mal so sagen darf, weil die nicht so schnell vorbei sind. Das heißt, Elemente wie Retargeting sind extrem wichtig. Wettbewerbstargeting ist extrem wichtig, weil die Menschen ja auch zwischen den Marken hin und her switchen. So stellst du dich auf, die Menschen immer wieder zu erreichen, die über einen längeren Zeitraum aktiv im Entscheidungsprozess sind. Ich habe jetzt gelernt, weil ich jetzt seit 2 Jahren lang Nexus mache, vorher habe ich jetzt Toyota Marketing gemacht, es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen den Entscheidungsprozessen von Menschen, die eher im Volumensegment kaufen, gegenüber den Menschen, die eher im Premium oder sogar im Luxussegment kaufen. Und das finde ich wichtig, zu berücksichtigen. Das heißt, die Erwartungen und die einzelnen Phasen musst du in deine Journey quasi implementieren. Ja, und dann kannst du dich halt auch gut aufstellen dafür.
Ein Hinweis an euch da draußen. Wir haben jetzt noch 15 Minuten. Das heißt, wenn ihr nicht des 10-Finger-Systems mächtig seid, wäre jetzt der Moment, eure Frage in den Chat zu tippen, damit wir sie noch aufgreifen können. Wir sprachen vorhin ja auch schon über Social Media. Beim Kaufprozess ist mir einfach aufgefallen, wie viele Auto-Influencer es gibt. Das wird ja, ist noch nicht Beauty-Influencer-Quantität, aber schon verdammt viele. Arbeitet ihr mit denen systematisch zusammen und wenn ja, wie?
Ja, natürlich arbeitet man mit Influencern und Content-Creatern zusammen. Das ist jetzt so ein bisschen, ich nehme jetzt Beispiele einfach, um es zu erklären. Ein Beispiel ist Ralf Rute, den wir jetzt schon länger unterstützen. Das ist jetzt gar nicht Auto, sondern das ist erstmal Social. Und das ist durch einen lustigen Umstand, den ich jetzt nicht erzähle, dauert zu lang, zustande gekommen, weil eigentlich hat er gar keine Unterstützer und er hat aber ein Auto gesichert, haben geholfen und sind sehr lange mit ihm unterwegs und schaffen es dort, eine tolle Reichweite in eine Zielgruppe zu bekommen, die wir so nicht jeden Tag erreichen würden, weil es auch eine sehr authentische Partnerschaft ist. Aber genauso haben wir eine Partnerschaft mit der Jessica Maniac gehabt, die eine unfassbare Reichweite im Bereich Auto hat und es dort auch ermöglicht, einfach uns super gut darzustellen, wie wir so funktionieren. Alles in allem kommst du um diesen Social-Bereich einfach überhaupt nicht drum rum. Ne? Also wir reden ja wieder mit dem Fachpublikum, ich muss es niemandem erklären. Sondern wir suchen da genau diese Nischen, die wir gut bespielen können, weil wir eben nicht wie die großen Hersteller mit der Masse einfach die Hälfte einkaufen und dann Gas geben, sondern schauen, wo finden wir gute Content-Creator, Influencer, die unser Produkt gut darstellen können, die uns gut weiterhelfen können, Reichweite zu erlangen in diesen Medien und wieder mit den begrenzten Mitteln auch in der passenden Zielgruppe. Es hilft mir halt nichts, wenn wir tolle Influencer haben, die 18-Jährige begeistern, die leider das Geld einfach für einen Neuwagen aktuell nicht an der Hand haben. Ne? Die wollen wir sicherlich emotional und für die Marke aufladen und das ist ein strategischer Blickpunkt auf die Geschichte. Aber alles in allem suchen wir natürlich Leute, die es schaffen, in dem Bereich aktiv zu sein, wo auch Käufer für uns zu sehen sind.
Wie ist bei euch, Nils?
Sehr, sehr differenziert. Das Thema beackern wir schon sehr lange, haben viele Learnings. Das funktioniert natürlich nicht wie in der Beauty-Branche. Das ist ein anderer Schnack. Für uns ist mittlerweile so, dass wir sagen, klar, es gibt die Presse-Influencer, ja, wie Grip und Co. Das ersetzt quasi von früher die Magazinartikel, die du hattest, ja. Und natürlich arbeitest du mit denen, ja. Das läuft über Presse. Selbstverständlich, ja. Dann gibt's die Markenbotschafter, die du hast, die du auch früher hattest. Ja, die tauchen jetzt auf Social auf. Die sind früher vielleicht in Fernsehsendungen oder was weiß ich aufgetaucht. Und die, wie Henrik auch sagt, mit denen arbeitest du längerfristig zusammen. Auch klar, ja. Und dann gibt's halt die, ich sag mal, die Special Interest Influencer, mit denen du vielleicht mal eine Aktion machst, weil sie einen bestimmten Humor haben, weil sie vielleicht für ein bestimmtes Segment stehen und so weiter. Das heißt, so diese Drei-Säulen-Strategie, die fahren wir, die ist aber, ich sag mal, zeitgemäß adaptiert auf dem, was du sonst auch tust. Ne? Nur halt in einer modernen Art und Weise. Aber klares Learning, ganz ehrlich, wir sind ja hier unter uns, ne?
Angesichts der Fragen aus diesem faulen Publikum da, ja.
Ich glaube, wir erklären einfach alles sehr gut, deswegen gibt es wenig Fragen.
Okay.
Also das Thema Influencer musst du halt sehr genau gucken, weil natürlich kriegst du eine gewisse Reichweite, aber die Frage ist, kriegst du auch den richtigen Response? Ich habe da noch nicht so den Durchbruch gesehen, um ehrlich zu sein. Aber es ist okay. Also ne, es ist jetzt kein goldener Gral oder so, den du hast, sondern es ist ein Tool, mit dem du selbstverständlich arbeiten musst. So, und du hast zwischendurch mal Glück, weil du jemanden hast, der sich super engagiert. Aber sonst ist es mittlerweile zum Business geworden, was du tun musst.
Nils hat das vorhin kurz FMCG, ne? sind ja auch viele nicht im Automarketing unterwegs. Deswegen, das ist so immer unser Thema, glaube ich. Ich würde so gern mal für ein paar Wochen FMCG machen und einfach, du stellst ein Display auf und danach sind 4000 Gläser Nutella weg on top zu deinem Standard und das weißt du 3 Tage später. Also das, unser Business funktioniert anders, ja. Wir sind sehr, sehr langfristig. Du sitzt ja nicht vorm PC, irgendein Klaus sagt, dass das Auto geil ist und du sagst, weißt du was, heute Mittag fahren wir mal zu Mitsubishi, Lexus oder sonst wohin und kaufen uns ein Auto. Schöne Sache, ja. Sondern wir müssen ja ganz anders arbeiten. Wir müssen viel länger und strategischer arbeiten. Das ist ein Standardbaustein Social Media, der dazugehört, den du bedienen musst im ganz normalen Marketing-Mix mit einer sehr, sehr guten Strategie, dass du dort eben keine Schnelldreher hast, sondern dass du dort eben gucken musst, wie du da agieren willst.
Nun sind wir ja zum ersten Mal in unserer Lebzeit, glaube ich, in der Situation, dass wir Automarken, also Autos von Marken kaufen können, die bei uns noch gar nicht so großartig im Kopf besetzt sind, einfach weil es so viele neue Anbieter gibt. Bringen diese neuen Anbieter spannende Marketingideen mit?
Naja, jetzt kann ich da wahrscheinlich am besten drüber reden mit GWM als sehr, sehr neue Marke. Sie bringen neue Herausforderungen mit. Wir wussten aufgrund unserer Importerfahrung von Mitsubishi, dass das Thema China nicht sehr, sehr gut besetzt ist. Das heißt, du musst ein neues Feld bearbeiten, wo du viel Erklärungsbedarf hast, ja. Und von daher bringt sie neue Herausforderungen mit. Du kannst natürlich ein bisschen innovativere Wege gehen, ganz klar. Es lässt eine neue Marke eben zu, wenn du sie gut analysiert hast und ausgeformt hast. Aber alles in allem ändert sich ja die Welt da draußen nicht, nur weil du ein neueres Produkt hast. Von daher andere Zielgruppe mit anderen Anforderungen, die man bestimmt auch anders ansprechen kann. Aber in der Sache muss er halt doch wieder Geld, sehr viel Geld mitbringen für das Produkt. Und so sprichst du dann entsprechend ähnlich an.
Nils, du sagst gar nichts dazu?
Nein, ich warte, bis das fertig ist. Also ich habe jetzt noch keine großen neuen Strategien entdecken können, muss ich gerade sagen. Und das ist ja, weil es eine alte Branche ist und sie immer sehr ähnlich funktioniert, haben wir das ja auch schon 5-mal gehabt, also nicht 5-mal, aber ne, erst waren die Deutschen da, dann kamen die Japaner, haben den Markt aufgemischt, dann kamen die Koreaner, haben den Markt aufgemischt, jetzt kommen die Chinesen, mischen den Markt auf. Also das ist ein Feld, das passiert immer wieder, ja. Aber für mich ist es sehr interessant, es befeuert den Markt, es rüttelt die Menschen auf. Du hast dadurch den Anlass, dich nochmal zu hinterfragen, bin ich wirklich gut positioniert. Du kannst das nochmal aufarbeiten und dich abgrenzen, halte ich für eine der wichtigsten Eigenschaften, die du als Marke haben musst, Abgrenzung. Deshalb super gut, aber wie gesagt, ne, es gibt ja auch so Phänomene, ne, dass chinesische Marken zum Beispiel in Österreich mega erfolgreich sind, in Deutschland gar nicht. Und sie machen genau das Gleiche. Das ist halt manchmal total verrückt. Ja. Wir haben eine Frage, ne, falls du die nicht gesehen hast.
Oh, die habe ich noch nicht gesehen. Genau, was mich interessiert ist, wie funktioniert Performance-Marketing bei euch? Auch hier passiert es, denke ich mal, nicht, dass ich nach dem Klick auf eine Anzeige direkt mein Auto in den Warenkorb packe.
Also ich kann dazu sagen, dass die Frage ist ja immer, was bedeutet Performance-Marketing? Ja, also was ist eigentlich dein Ziel? Wenn du einen Online-Shop hast, ist das Ziel, dass die Leute in den Online-Shop gehen und den Warenkorb voll machen. Mein Ziel, ich weiß nicht, wie es bei Hendrik ist, mein Marketing-Ziel am Ende des Tages ist es, dem Handel verwertbare Leads zu überstellen. Ja, alle Aktionen, alle Gelder, die ich ausgebe, zielen darauf hinaus, letztendlich die verwertbare menschliche Kontakte in den Handel zu spielen, sodass der dann mit diesen Menschen arbeiten kann. So, weil die haben Fragen, die wollen betreut werden und so. So, und daraufhin ist unser Marketing ausgerichtet. Am Ende des Funnels. Ja, wir reden jetzt über Performance Marketing. So, und da gibt es unterschiedliche Mechanismen. Ein Mechanismus in Sachen Performance ist auf jeden Fall Wettbewerbsmarketing zu betreiben. Ja. Das heißt, du bist da präsent, wo sich auch die anderen tummeln, weil du triffst da Menschen, die im Kaufprozess, ganz konkret in einem Kaufprozess eines Autos sind. Dann ist ganz klare Strategie Search. Ja, also weil wenn du siehst, dass Menschen sich etwas suchen und sich informieren wollen, musst du präsent sein. Und dann das sogenannte Prospecting bedeutet, dass du an diversen Stellen in dem digitalen Kosmos Menschen findest, die auch sich über Automobil informieren, und zwar relativ tief im Funnel. Das sind so die drei Säulen unser Performance Marketing funktioniert. Wir haben auch schon Sachen ausprobiert, wie, weil du kannst ja auch denken wie ein FMCG, ja, du kannst auch sagen, ich hau jetzt mal ein Social Advertisement raus mit einer sogenannten Lead Ad. Ja, das heißt, wenn du da drauf klickst, dann zack, kommst du direkt geht direkt ein Lead zum Handel in Form einer Probefahrt oder sonst irgendwie was. Das funktioniert nicht. Also, das haben wir alles ausprobiert. Also, ich bin für alle Erfahrungen offen, aber das funktioniert nicht. Das ist der Prozess zu lang, und es lohnt sich nicht.
Nils bringt es auf den Punkt. Also, wieder für die da draußen, die halt nicht aus der Autobranche kommen. Ich hatte es schon mal erwähnt, muss es wieder erwähnen. Es ist einfach ein ganz anderer Prozess. Der ist dann aber unter uns wieder relativ identisch. Ne? Also genau, ja. Ich kann das alles exakt so unterschreiben. Ne? Wenn du so eine Testfahrt-App, Advertising raushaust, dann musst du mit viel Schwund rechnen, dann wird es teuer irgendwann, weil keiner klickt sofort auf Testfahrt. Und ich nehme jetzt wieder mal das chinesische Beispiel. Du kennst ein Produkt nicht, eine Marke und ein Produkt nicht und sollst auf Testfahrt klicken. Warum sollte ich? Ne? Also wir arbeiten viel daran, dass die Leute sich uns in den Funnel nehmen, dass sie sich über uns informieren. Und wenn wir dann auf Performance gehen, um wieder auf die Frage einzuzahlen, dann geht es tatsächlich um die KPIs wie Testfahrt, Broschürenanforderungen, Callcenter-Kontakt etc. pp. Das sind unsere Performance-Themen, wo wir dann den Kunden übergeben können in eine Tiefenbearbeitung, wo der Kunde im Funnel sehr weit fortgeschritten ist. Und dann ist Performance im Autobereich trotzdem nicht in Stunden zu messen oder in Sekunden, sondern das hat dann einen Prozess angenommen, der in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten abgeschlossen wird.
Ein Satz. Da der Prozess so lang ist, also der Entscheidungsprozess, hatten wir ja gerade auch schon, ist halt Retargeting eines der wichtigsten Elemente. Na, und deshalb ist natürlich das Thema Cookie-less schwierig. Ja, muss man andere Lösungen finden, wie man das löst. Aber darauf sind wir extrem angewiesen, ne, dass wir die Menschen wiederfinden, weil die verlieren sich dann wieder. Und die musst du wiederfinden im besten Fall. Ne?
Ihr habt da so keine Sorgen, dass Retargeting aufdringlich wirkt und einen irgendwann nervt? Weil da gibt's ja nicht wirklich eine Möglichkeit für einen Rückkanal.
Oder ist der Frequency Capping und all, also wir arbeiten ja mit den modernen Standardmitteln, die es so gibt, ne? Und ich glaube, ja, wir gucken schon, dass wir den Leuten nicht am Ende auf dem Fußpilz gehen, sondern dass wir sie da kontaktieren, wo wir glauben, dass ein neuer Kontakt total Sinn macht, wo sie vielleicht, weil bei kleineren Marken manchmal ein bisschen die zu schwach sind, sie immer wieder eine Erinnerung brauchen, uns gibt's noch, wir sind da und wir sind eine gute Alternative. Und da holen wir uns dann diesen Kontakt nochmal ran.
Ja, das ist das Wichtige, ne? Du musst die Leute da, die Informationen geben, die sie in dem Moment brauchen.
Wir haben 11.59 Uhr. Ab 12 Uhr müssten wir das hier sowieso beerdigen, weil nebenan haben wir eine Kirche und die fängt um 12 Uhr an zu läuten. Dann wird hier niemand mehr was verstehen können. Insofern bedanke ich mich bei euch für dieses sehr spannende Gespräch. Vielen Dank an alle da draußen, die zugehört haben. Und vielen Dank an Vivian und Danilo, die da in den Hintergrund gewerkelt haben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Vielen Dank auch von uns.
Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom Februar 2025. Es diskutierten Thomas Knüber, Founding Partner von K.0, Nils Klammer, Head of Marketing bei Lexus und Henrik Leuendijk, Manager Brand Communication bei Frei Import Services. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.